Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin, und heute kommen wir zu den Zuständen im Kriegsgefangenenlager Andersonville, dessen Vorsteher Captain Henry Wirtz war. Die Kriegsgefangenenlager waren während des amerikanischen Bürgerkrieges ein heikles Thema gewesen. In den ersten Kriegsjahren waren regelmäßig Gefangene ausgetauscht worden. Es gab dafür eigens bevollmächtigte Kommissäre. Aber je chaotischer die Schlachtfelder wurden und je unklarer die stets veränderten Grenzverläufe, desto häufiger wurden diese Austausche verschoben und fanden immer seltener statt. Im Süden wurden zudem die wirtschaftlichen Verhältnisse aufgrund einer Blockade durch den Norden immer schlechter. Ab 1863 kam der Nachschub für die Armeen des Südens fast ganz zum Erliegen. Schließlich wurde im April 1864 ein Verbot durch die Regierung des Nordens erlassen, wonach nun keine Gefangenen mehr ausgetauscht würden. Die Logik war simpel. Wurde ein Konföderierter entlassen, auch auf Ehrenwort, würde aus ihm bald wieder ein aktiver Soldat gegen den Norden werden. Wenn ständig Gefangene ausgetauscht würden, dann müsste man schließlich so lange kämpfen, bis der Süden ausgerottet sei. Würden allerdings die Gefangenen auf beiden Seiten einbehalten, dann nützten sie dem Gegner auf beiden Seiten nichts mehr. Und schließlich war auch sehr bald klar: Die Männer, die aus allen Lagern zurückkamen, waren körperlich so geschwächt, dass man sie sowieso nicht mehr als Soldaten auf der eigenen Seite einsetzen konnte. Mindestens nicht in absehbarer Zeit. Präsident Lincoln stellte zudem noch die Forderung auf, dass afroamerikanische Soldaten weißen Soldaten gleichgestellt seien und sie gleichwertig wie diese ausgetauscht werden sollten. Das wiederum kam für die Konföderierten natürlich überhaupt nicht in Frage. Aus all diesen Gründen kamen diese Austauschaktionen zum Erliegen und alle Gefangenen verblieben in ihren respektiven Lagern. Das hatte schließlich zur Folge, dass die Gefangenenlager im Norden wie im Süden völlig übervölkert waren. Die Verpflegung wurde zum Luxus und natürlich war an ärztliche Betreuung fast gar nicht mehr zu denken. Die Todesraten in diesen Lagern waren auf beiden Seiten in etwa gleich. Um die 15% der Gefangenen starben. In einer Verzweiflungsaktion überstellte die Konföderation schließlich etwa 15.000 kranke und verwundete Unionssoldaten ohne Gegenleistung an den Norden, weil die wirtschaftliche Notlage zu groß geworden war, sie weiter zu versorgen. Der Norden wiederum schlachtete diese Übergabe maximal aus. Die Propaganda war parat und konnte gleich die Fotos der ausgezehrten und kranken Soldaten bei ihrer Rückkehr zeigen. Die publizierten Bilder zeigten zum Teil bis auf die Knochen abgemagerte Männer, die uns in hässlichster Weise an KZ-Überlebende in Nazi-Deutschland erinnern. Natürlich war die Empörung nach der Veröffentlichung groß. Die Freigelassenen wurden auch nicht nur gezeigt, sie legten auch Zeugnis ab über die schrecklichen Zustände in den Lagern. Andersonville gehörte deshalb bald zu jenen Gefängnissen, dessen Namen alle kannten. Es scheint tatsächlich so, dass Andersonville besonders schlecht organisiert war. Ursprünglich war es lediglich als Übergangslager gedacht, für ca. 10.000 Personen. Später kamen bis zu 33.000 Personen dazu, sie waren als Gefangene dort untergebracht. Die Gefangenen mussten im Freien kampieren, behalfen sich mit einigen Plachen oder Ästen, wobei ihnen nichts zur Verfügung gestellt wurde. Sie mussten sich quasi in den Dreck wühlen, tauschen, was sie konnten, und übernehmen das, was von Gestorbenen übrig geblieben war. Das Gebiet war mit Palisaden umgrenzt, vor dem es eine Art Todeszone gegeben haben soll. Diese durfte von den Gefangenen nicht betreten werden, ohne dass ihnen Unheil drohte. Es ist allerdings nicht restlos geklärt, ob das so überhaupt stimmte. Aber gerade diese Todeszone vor dem Zaun wurde zu einem wichtigen Punkt der Anklage gegen Wirtz. Der kleine Fluss, der durch das Lager Andersonville floss, diente als sanitäre Anlage. Er war auch der einzige Trinkwasserlieferant. Wir können uns also vorstellen, wie es um seine Qualität bestellt gewesen sein muss. Es gab zwar ein Lagerspital, das aber kaum Medikamente zur Verfügung hatte. Die Chirurgen vor Ort amputierten quasi am Laufmeter, ohne dass es möglich war, eine Nachbehandlung zu geben. Das massiv überfüllte Lager wurde von einer Kompanie kriegsuntauglichen Veteranen und Teenagern bewacht. Diese befürchteten stets einen Ausbruch und sollen auf Lagerinsassen geschossen haben, wenn sie sich zu nahe an der Palisade befanden. Worüber auch stets berichtet wurde, waren die Lagerhunde, wobei es sich um sogenannte Plantagenhunde gehandelt haben soll. Neben Ketten und Peitsche waren Hunde besonders effiziente Werkzeuge, um versklavte Menschen in Schach zu halten und sie zu jagen, sollten sie einen Ausbruch wagen. Sie blieben unter der schwarzen Bevölkerung lange gefürchtete Symbole der Versklavung. Die Konnotation, gefangen zu sein und von Hunden bewacht zu werden, muss in diesem Zusammenhang gesehen werden, besonders wenn es sich um ein Lager von Konföderierten handelte. Die Unionisten mussten diese Haltung als besonders herabwürdigend empfinden, waren sie demnach versklavten Personen gleichgesetzt. Kommen wir zum Prozess und das möchte ich hier schon vorab sagen. Er konnte keine eigentlichen vernichteten Zeugenaussagen oder andere Beweise gegen Wirtz aufbringen. Trotzdem stand das Urteil schon fest. Wirtz wurde Verschwörung vorgeworfen. Allerdings hätte eine Verschwörung gegen den Norden logischerweise jedem Soldaten der Konföderation vorgeworfen werden müssen. Es zirkulierten aber auch Berichte, wonach Wirtz, der jetzt nur noch die Bestie von Andersonville genannt wurde, einige der Gefangenen eigenhändig getötet haben soll. Wie gesagt, gibt es keine Zeugenaussagen, die das belegen können. So tauchte auch eines der angeblichen Mordopfer Jahre später dann wieder quicklebendig auf. Es scheint heute völlig klar, dass im Prozess Verantwortlichkeiten und Taten nicht sauber abgeklärt wurden, sondern dass die Konföderation in Person von Wirtz abgeurteilt werden sollte. Die oberflächliche Arbeit erlaubt es uns heute auch nicht, zu einem gerechten Urteil zu kommen. Beweise gab es nicht und mit den damaligen Zeugenaussagen könnte man heute niemanden mehr verurteilen. Ich will keineswegs andeuten, dass die Zustände im Lager nicht grauenhaft, entsetzlich und menschenunwürdig, ja, ein Verbrechen waren und dass Wirtz nichts dazu beitrug. Der Prozess hat allerdings eigentlich verhindert, dass die Lage klar und deutlich aufgezeigt werden kann. Um alles noch verwirrlicher zu machen, wurden viele Jahre später zahlreiche Lebenserinnerungen von ehemaligen Soldaten veröffentlicht. Sie bedienten darin das Narrativ, dass die Bestie von Andersonville, dieser Wirtz, alles Böse verkörperte. Dies war da bereits der Konsens des kollektiven Gedächtnisses und diese Autobiografien bedienten diesen Erzählstrang. Allerdings stellte es sich heraus, dass nicht alle diese Bücher als wirklich vertrauenswürdige Quellen gelten können. So versuchten zum Beispiel Autoren dadurch ihre Ansprüche für eine Rente durchzusetzen. Und es gab auch solche von Personen, die nachweislich niemals in diesem Krieg gekämpft hatten, geschweige denn in Andersonville eingesessen hatten. Es ist unglaublich schwierig, zu einem klaren Bild zu kommen. Es scheint aber, als sei Henry Wirz als Lagervorsteher vor allem damit befasst gewesen, die Gefangenen ruhig zu halten. Das versuchte er wohl mit übertriebener Strenge zu erreichen. Er hielt sich mit kalter Disziplin an die Vorschriften und kümmerte sich kaum darum, die Lebensverhältnisse der Gefangenen zu verbessern. Ob dies tatsächlich möglich gewesen wäre, angesichts der allgemein desolaten Lage des Südens, ist ungeklärt. Aber offenbar folgte Wirz gehorsam der Instanzlinie und wagte nicht, irgendetwas selber zu unternehmen, um das Los seiner Gefangenen zu verbessern, beziehungsweise sie nur schon am Leben zu erhalten. Seine Vorgesetzten schätzten die Arbeit von Henry Wirz offenbar. Einer schrieb, Zitat, «Er ist der einzige Mann, der sich völlig auf seine wichtigen Pflichten versteht. Er leistet die Arbeit eines Kommandanten, eines Adjutanten, Beamten und Aufsehers, und ohne seine Anwesenheit wäre gegenwärtig in Andersonville ein einziges Chaos, ein einziges Durcheinander.» Zitat Ende. So leitete Wirz also das Lager während circa einem Jahr. In dieser Zeitspanne starben mehr als 12.000 Unionssoldaten. Das war auch für abgehärtete Zeitgenossen abstoßend und ungeheuerlich. Und Henry Wirz trug Verantwortung an dieser Misere. Ein kleiner Einschub über den Bekanntheitsgrad von Wirz und den Verhältnissen in dem Lager, dem er vorstand. Eine andere, sicherlich auch berichtenswerte Biografie ist jene von Bundesrat Emil Frey, der tatsächlich ebenfalls als junger Mann in den USA als Soldat gekämpft hatte. Allerdings stand er auf der Seite der Union. Jedenfalls reagierte der äußerst ungehalten, als 1908 in der Schweiz ein Versuch gestartet wurde, Henry Wirz zu rehabilitieren. Er schrieb eine unmissverständliche Entgegnung zu dem Anliegen. Zitat: Es müsse im Namen der geschichtlichen Wahrheit Protest eingelegt werden. Niemals, niemals sind Kriegsgefangene in einem zivilisierten Lande so über alle Maßen grausam behandelt worden wie in dem Pferch zu Andersonville. Zitat Ende. Frey, der von 1891 bis 1897 schweizerischer Bundesrat war, unterschrieb die oben zitierte Meinung als ehemaliger Soldat der Unionsarmee. Es waren unterdessen mehr als 40 Jahre vergangen, aber für den Schweizer Politiker waren die Vorkommnisse noch immer präsent. Und auch für ihn war der verurteilte Landsmann im Sinne der Anklage schuldig. Aber zurück zum Prozess. Die Verhältnisse in Andersonville wurden von der Siegerseite sicherlich für eigene Zwecke benutzt. Denn wie erwähnt, waren die Sterberaten in ihren Lagern kaum geringer. Trotzdem waren die Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht zu leugnen. Auch wenn es noch kein eigentlich kodifiziertes Kriegsrecht gab, an dem sich die Kriegsparteien halten sollten. Ein solches gilt weltweit für solche Staaten, die es unterzeichnet haben, erst seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In den USA gab es allerdings einen Kodex, eine 1863 von Präsident Lincoln herausgegebene Anweisung an die Truppen der Nordstaaten im Bürgerkrieg. Es war das erste schriftlich fixierte Regelwerk mit Vorgaben zur Kriegsführung. Darin enthalten waren auch Vorgaben zur humanen Behandlung von Kriegsgefangenen. Aber eben dieser Kodex galt nur für den Norden. Außer der allgemein christlichen Haltung gegenüber Mitmenschen gab es keine Vorschriften. Und wir alle wissen, wie lange christliche Nächstenliebe in Kriegen vorhält. Zu Beginn des Prozesses stand besonders der Kommandant des Lagers in Richmond im Fokus. Aber die vorhin erwähnte Propaganda hatte die allgemeine Stimmung darauf fixiert, dass es im Lager Andersonville noch viel schlimmer zu und her gegangen sei als in allen anderen Lagern der Konföderation. Dass Wirths Vorgesetzte ihn so gelobt hatten, kam diesen ebenfalls nicht zugute. Und was außerdem besonders gegen Henry Wirth sprach, war seine ausländische Nationalität. Sein Englisch war offenbar sehr gut gewesen. Wir haben seinen Brief in der letzten Folge gehört. Allerdings hatte er offenbar einen sehr starken Akzent beibehalten, der besonderen Widerwillen hervorrief. Die allgemeine Fremdenfeindlichkeit jener Zeit in den USA stellte für Henry Wirths gerechten Prozess ein weiteres Hindernis dar. Es war für die Amerikanerinnen und Amerikaner einfacher zu verstehen, dass nicht einer der ihren solche unmenschlichen Taten vollbracht hatte, sondern eben ein Ausländer. Die New York Times schrieb erhellend über den beginnenden Prozess. Zitat: Nun, da mit den Mördern des Präsidenten abgerechnet worden ist, wird sich die Regierung den brutalen Kerlen zuwenden, die Tausende von Unionssoldaten zu Tode gemartert haben. Die Regeln einer zivilisierten Kriegführung müssen verteidigt werden und Sühne muss gefordert werden für das infernalistische Verbrechen des Jahrhunderts. Was Hauptmann Wirths betrifft, so dürfte nachzuweisen sein, dass er seine massenmörderische Tätigkeit aufgrund von ausdrücklichen Instruktionen durch eine höhere Befehlsstelle begann. Es steht fest, dass die von ihm vorgenommenen Misshandlungen Teil eines groß angelegten Planes von Seiten des Rebellenregimes sind. Das Personal, das mit der Aufsicht über die Gefängnisse in der Konföderation betraut wurde, bestand aus Männern, deren natürliche Veranlagung sie für eine brutale und niedrige Aufgabe als besonders geeignet erscheinen ließ. Zitat Ende. In einer solchen Lage war die Verurteilung von Henry Wirths eine abgemachte Sache. In der Anklageschrift wurde aber nicht nur Wirths beschuldigt, sondern auch General Lee, Ex-Präsident Davis und andere der Sezessionsregierung wurden bezichtigt, sich verbündet zu haben, um möglichst viele Unionssoldaten zu schädigen und zu töten. Was unter uns gesagt ja der Zweck eines Krieges ist, wie mir scheint. Allerdings wurde der Ankläger in dieser Hinsicht vom Kriegsminister zurückgepfiffen und musste alle großen Namen streichen. Übrig blieb Wirths. Man begann also bei ihm. Ihm sollte nachgewiesen werden, dass er die Gefangenen absichtlich umgebracht hatte und dass ihm seine Vorgesetzten dazu den Befehl gegeben hatten. Ob das gelang, sehen wir in 2 Wochen wieder. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Bis dann. Auf Wiedersehen.